Ihr hört Laufe und Verzelle, euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laufe und Verzelle. Ihr werdet es nicht für möglich halten, aber es ist wirklich passiert. Wir machen die Melaten-Folge. Ich weiß nicht, wie viele, Jahre wir da jetzt wahrscheinlich drüber gesprochen haben, aber es ist einfach der Wahnsinn. Melaten, jetzt ist es soweit. Diana muss sich gerade noch ein bisschen beraffeln, aber jetzt begrüßt ihr euch auch.
Hallo zusammen. Das war jetzt aber auch gemein, Julius, weil Julius hat jetzt sehr lange überlegt, ob wir die Folge lustig beginnen lassen können oder nicht, weil das Thema ist ja ein ernstes. Und ich war dafür, dass man ja über Melatenfriedhof auch ein bisschen lustig sprechen kann. Und dann hat er gesagt, nee, das geht nicht, wir müssen ernst bleiben. Und dann hat er gerade die Folge, die Aufnahme begonnen mit, okay, ich zähle jetzt von 1 runter und dann geht's los. 1. Das kam unerwartet.
Aber du bist trotzdem top vorbereitet. Diana hat wirklich ewig lange noch ins Handy geguckt und nicht nur Candy Crush gespielt, sondern auch wirklich geguckt, was man über den Melatenfriedhof so erzählen kann. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Leute, es gibt wirklich eine Menge zu erzählen. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Also ich mache wieder ein bisschen Geschichte. Dann wollen wir über bestimmte Gräber sprechen, die wir uns rausgesucht haben. Also so, ihr müsst euch vorstellen, es gibt wirklich sehr, sehr viele interessante Gräber auf dem Melatenfriedhof. Wir haben so ein paar, wie sagt man so schön immer jetzt heute, Blitzlichter quasi rausgesucht, ne? Und die wollen wir dann ein bisschen näher besprechen und auch so ein bisschen die Personen, die dort vielleicht begraben sind, ein bisschen mehr über deren Biografie auch erzählen und auch so ein bisschen euch abholen, was vielleicht so ein bisschen besonders ist an deren Gräbern.
Ja, man kann vielleicht erahnen, dass wir gerade nicht draußen unterwegs sind und nicht über den Melatenfriedhof laufen.
Stimmt.
Was ein bisschen an zwei Faktoren liegt. Zum einen wussten wir jetzt nicht, ob es so pietätvoll ist, sich da auf den Friedhof zu setzen, obwohl wir das auch schon gemacht haben. Wir haben noch nie auf dem Melatenfriedhof aufgenommen, aber wir haben doch schon auf dem Südfriedhof zum Beispiel aufgenommen. Und wie hieß der nochmal da hier in der Nähe von Mülheim, dieser Friedhof? Da haben wir doch gesessen an einem super heißen Tag und aufgenommen.
Ja, auf dem Mülheimer Friedhof, das stimmt. Ja, da war es auch, weil es der einzige schattige Platz war auf dieser völlig viel zu heißen Frankfurter Straße, ne?
Ja, genau. Also generell haben wir das schon gemacht. Das andere ist aber auch, es ist ein absolutes Scheißwetter da draußen. Mhm. Es regnet ohne Ende. Und wir haben uns auch nicht nur im Internet vorbereitet jetzt auf diese Folge, sondern wir waren auch letztes Wochenende, wie wir ja angekündigt haben in der letzten Folge, auf einer Melatenführung. Es war meine erste und deine dritte?
Genau, es war schon meine dritte Melatenführung. Diana war es ja jetzt die letzten 2 Jahre, seitdem wir das ja immer wieder besprochen haben, dass wir das unbedingt mal machen müssen. Also eine Folge wirklich nur über den Melatenfriedhof. War ihr immer ganz wichtig eben, dass sie selber auch mal so eine Führung macht. Ich hatte ja davor schon 2 Führungen gemacht. Eine mal komplett ob Kölsch und eine mal ganz normale Führung, so wie wir die jetzt am Sonntag auch hatten, so eine allgemeine Führung. Und jetzt war es schon meine dritte Führung und deswegen habe ich auch schon vor lauter Selbstbewusstsein gestrotzt heute und habe gesagt, ach, ich brauche mich da gar nicht vorzubereiten, habe ich aber doch zu ihm gemacht, weil man eben über diesen Friedhof doch wirklich sehr viel erzählen kann und auch gerade über deren Geschichte sehr viel erzählen kann. Aber Diana ist jetzt auch abgeholt, wir haben diese Führung gemacht und wollen vielleicht einleitend auch ein bisschen über diese Führung erstmal sprechen, bevor wir dann auch wirklich mal einen Deep Dive, wie man so schön sagt, machen in das Thema Melatenfriedhof. Diana, willst du dir vielleicht ein bisschen erklären, wie lief die Führung so ab? Was haben wir uns so angeguckt? Welchen Eindruck hattest du vielleicht insgesamt von dieser Führung?
Ja, ich habe die ganze Zeit vorab überlegt, ob ich den Namen der Führung, weil es gibt ja so viele verschiedene Anbieter für diese Melatenführungen und dann auch so verschiedene Mottos, Motten, ne?
Ja.
Unter denen man diese Führungen machen kann. Also ich glaube, es gibt tatsächlich eine Führung, die heißt Kuriose Gräber oder Kuriositäten oder so. Mhm. Wir haben an einer teilgenommen, die heißt Melatenführung auf Kölsch und Hochdeutsch oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, weil ich jetzt, glaube ich, nicht nur Positives über diese Führung berichten kann, ob ich jetzt unbedingt den Namen des Anbieters nennen will, weil ich will keinen Ärger kriegen. Aber
das ist ja auch nicht so wichtig.
Ja, ist auch überhaupt nicht so wichtig. Genau, man kann sich das ja selbst zusammen googeln, obwohl ich auch sagen muss, das klingt jetzt so, als ob ich unzufrieden mit der Führung gewesen wäre. Bin ich gar nicht. An sich fand ich das immer noch eine coole Führung. Wir sind dann mit so einem kölschen Dude durch die Gegend gelaufen und wir waren ein ganz kleines Grüppchen, der hat uns über Ja, wir sind auf dieser Millionenmeile oder Millionenstraße.
Genau. Millionenmeile heißt, ja, Millionenmeile heißt es, glaube ich.
Millionenallee heißt das, glaube ich, oder? Wahrscheinlich heißt es gar nichts davon.
Doch, Millionen auf jeden Fall.
Millionen irgendwas. Es gibt eine fette Straße sozusagen, also ein Fußgängerweg, einen großen, der führt mitten durch den Melatenfriedhof und da liegen halt die Leute, die richtig viel Geld hatten über die Jahrhunderte, in ihren super pompösen Gräbern und wir sind diese Straße halt fast komplett abgelaufen. Mhm. Manchmal ein bisschen nach links und rechts in die kleinen Seitensträßchen sozusagen rein, in die kleinen Wege rein. Und er hat uns dann immer zu jedem Grab etwas erzählt und dann ging es auch direkt weiter zum nächsten Grab. Ne? Ja. Also da war nicht viel witzig, da war nicht viel mit Fragen stellen. Ich habe ihm halt ein, zwei Mal Fragen gestellt. Da hatte ich das Gefühl, das war gar nicht so richtig gewünscht. Also ich habe zum Beispiel, waren wir einmal an einem Teil des Friedhofs, da gab es so einen kleinen Bereich, also so einen Themengarten nennt man das dann, wo Kinder bestattet werden. Und dann hat er halt gesagt, ja, es gibt von diesen Themengärten, gibt es hier auf dem Melatenfriedhof noch viele. Und dann habe ich ihn halt gefragt, was gibt es denn noch für Themengärten? Und ich dachte, der sagt dann vielleicht, ja, es gibt noch Themengärten, für verschiedene Konfessionen oder für Urnengräber oder irgendwas landschaftsmäßig interessant Gestaltetes. Später hat er ja auch dann wirklich noch erzählt, dass es zum Beispiel noch einen Themengarten für Regenbogenbabys gibt. Ich glaube, das sind ja welche, die...
Sternenkinder,
Entschuldigung. Das sind ja die, die quasi vor dem errechneten Termin, glaube ich, versterben. Also vor dem errechneten Geburtstermin.
Oder während der Geburt, genau.
Und also auf jeden Fall habe ich ihn dann halt gefragt, was gibt es denn noch für Themengärten hier? Und dann hat er gesagt, ach, allerhand, das kann man sich eh nicht alles merken.
Ja.
Und das war so seine Antwort. Und das ist mir noch ein, zwei Mal passiert, so dass ich ihm irgendwie eine Rückfrage gestellt habe und er hat mich so komisch abgewiegelt. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen eigenartig. Das war so meine negative Sache. Ansonsten muss ich sagen, war das mega spannend. Mhm. Man hat super viel gelernt. Und wenn man eine Führung gemacht hat über den Melatenfriedhof, hat man eigentlich keine Führung gemacht über den Melatenfriedhof, weil es gibt so viel zu wissen.
Ja.
Das ist mega interessant. Wie fandst du es denn, Julius?
Also ich würde die diese Führung auf jeden Fall als so konventionell mal beschreiben mit dem Wort. Mhm. Wir haben halt die Highlights gesehen. Gut, jetzt hat er den Willi Ostermann zum Beispiel mal weggelassen. Der liegt nämlich da auch, Leute.
Wir sind nicht daran vorbeigegangen.
Wir sind am Milovic vorbeigegangen, aber nicht bei Meli Ostermann. Genau, und das hat er zum Beispiel weggelassen. Das hatte ich jetzt bei einer anderen Führung auch schon mal. Aber wie Diana auch schon sagt, also ich fand sie konventionell geführt, die Führung, aber auch nicht schlecht, sondern er hat ja wirklich die wichtigsten Punkte hat er ja rausgegriffen. Und er hatte auch wirklich so ein, zwei Sachen, die ich jetzt auch zum Beispiel auch noch nicht wusste, noch nicht gehört habe, wie zum Beispiel die eine Geschichte, dass in einer Gruft jemand auch mal geboren wurde während des Zweiten Weltkriegs. Das fand ich ziemlich spektakulär. Vielleicht das kurz zur Erklärung, Leute. Das war so, da war eine ausgebombte Familie. Im Zweiten Weltkrieg wurde ja Köln auch sehr stark von Bombenangriffen heimgesucht. Und dann gab es natürlich auch wenig Wohnräume. Und dann ist eine Familie in eine Gruft dort gezogen. Die müsst ihr euch ziemlich groß vorstellen. Also mit einem Obelisken noch obendrauf, also so einer ägyptisch angehauchten Säule. Und haben dort eben ein paar Tage verbracht. Und dort wurde dann eben auch in dieser Zeit ein Kind geboren. Und da meinte dann unser Guide dann, ja, das muss man eben auch mal schaffen, ne, dass wenn jemand auch auf Melaten also geboren wird, dass dort eben auch Leben entsteht und nicht nur Leute eben hingebracht werden, wenn sie schon tot sind. Das fand ich zum Beispiel sehr spektakulär. Aber wie gesagt, ansonsten war es sehr konventionell. Es hatte jetzt wenig Witz, sag ich mal. Also ich hatte ja schon erwähnt, eine Kölschführung, die war sehr viel witziger gestaltet beispielsweise. Aber das kommt eben immer darauf an, welchen Guide man ja auch erwischt. Das kennt ihr ja auch wahrscheinlich von anderen Führungen durch Museen und so. Man hat da Glück, man hat da Pech. Ich würde jetzt nicht von Glück und auch nicht von Pech sprechen. Es war einfach eine ganz normale Führung, die man auf den Sonntag mal machen konnte. Ich persönlich war ganz froh, dass er sich nicht an jedem Grab so lange aufgehalten hat, weil er, was ihr noch nicht wisst, Vattern war mit, also mein Vater. Und der wollte sich bewegen, weil er kriegte nämlich schon wieder kalte Füße an jedem Grab. Und also nicht vor Angst, sondern weil er einfach immer kalte Füße hat. Und deswegen war ich dann sehr froh, dass wir nicht so lange stehen mussten, weil ich merkte schon, wie mein Vater neben mir stand und dann so, ich will jetzt aber spazieren gehen und lass uns noch mal ein bisschen bewegen und so weiter. Deswegen war ich froh, dass er eigentlich das immer so recht kurz gehalten hat. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich schon zwei Führungen davor gemacht habe, würde ich sagen, er hat jetzt keine großen Highlights ausgelassen. Wir werden ja gleich nochmal auch über die berühmten Leute, die da teilweise liegen, sprechen. Und die hat er eigentlich größtenteils mitgenommen und uns auch gezeigt. Und ja, auch so die eine oder andere Anekdote hat er auch erzählt. Was er jetzt völlig weggelassen hat, war eigentlich für mich bis auf zwei Vokabeln das Kölsche. Also wir haben einmal das Wort für Schmetterling gelernt und dann noch irgendwas anderes. Ich habe es aber schon wieder vergessen, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil das eben auch nur so die zwei Sachen waren. Am Anfang wirkte das noch so, als würde er da öfter mal ein paar Vokabeln einstreuen, aber hat er eigentlich gar nicht. Genau. Aber sonst, wie gesagt, war das eine gute Führung, würde ich sagen, eine gute, befriedigende Führung, wenn man einem auch mal einen ersten Eindruck vom Melatenfriedhof haben möchte. Diana hatte ja bisher nur meine Privatführung, die ich ihr so darüber gegeben habe.
Ja, ich kann auch noch sagen, ich fand das ja sehr schön, dass wir zu dritt gegangen sind, habe aber am Anfang der Führung kurz mich in so meine fünfte Klasse Schulzeiten zurückversetzt gefühlt, wo ich immer so ein bisschen Angst hatte bei den Leuten, die im Unterricht während des Unterrichts miteinander gelabert haben, dass ich da so mit reingezogen werde. Ich irgendwie am Anfang dachte, ah, ich glaube, Julius und sein Vater könnten schon so Leute sein, die dann immer so Nebengespräche führen. Ja. Ihr redet ja gerne. Und dann habe ich gedacht, vielleicht steht ihr dann die ganze Zeit daneben und kommentiert alles nochmal für euch und führt da so eure Nebengespräche und es fällt dann schon unangenehm auf. War aber dann zum Glück gar nicht so. Aber
das haben wir hingekriegt, ja.
Habt genau. Ihr gut hingekriegt, ja. Und da habe ich halt gemerkt, wie direkt so wieder dieser schlimme Streber in mir aufsteigt. Also bin ich mir eigentlich nur hauptsächlich selbst unangenehm aufgefallen.
Ja, passiert. Apropos unangenehmer Streber. Wie hast du dir das denn jetzt vorgestellt? Wie wollen wir denn einsteigen in die Folge? Sollen wir mit ein bisschen Geschichte einsteigen jetzt mal? Wollen wir die Leute ein bisschen abholen? Oder hast du erst was vorbereitet, was wir zuerst erzählen sollten? Ich hänge mich noch mal kurz ans Mikrofon, bevor du es wegziehst. Ja, jetzt.
Oh, Entschuldigung.
Ich musste gerade so einen ganz langen Hals über den Tisch machen.
Ja, also wir könnten mit der Geschichte anfangen. Ich könnte dir aber auch ein ganz kurzes Quiz stellen.
Ja, machen wir noch ein Quiz zum Beginn. Ja? Das finde ich gut, okay. Ja.
So. Und dann hole ich aber meine extensiven Notizen raus. Wie viel Quadratmeter, glaubst du denn, ist der Melatenfriedhof groß?
Das hat er sogar gesagt in der Führung. Ich habe das 50.000 Quadratmeter.
Nee, mehr.
Ja, jetzt habe ich es schon gesagt. Komm.
Okay. 435.000 Quadratmeter. Wow, also riesengroß. Und wie viele Grabstätten, glaubst du, gibt es da?
50.000.
Ja, fast. Also etwas über 55.000 gibt es da. Okay. Und dann habe ich jetzt zuletzt noch gedacht, wie viel kostet es wohl, sich dort bestatten zu lassen? Ja. Was glaubst du? Also nur der Bestattungsakt natürlich. Ich meine damit jetzt nicht, wenn du da irgendwie Blumenschmuck kaufst und weiß ich nicht, also jetzt auch noch einen Grabstein draufstellst oder so, sondern einfach nur die Gebühr dafür, sich bestatten zu lassen.
Oh, ich glaube, ich schätze mal, dass es da auch Unterschiede geben wird, natürlich, Größe der Grabstätte. Und wir haben ja zum Beispiel auch die Erbauung einer neuen Gruft da gesehen. Das wird natürlich dann ein paar Mark mehr kosten. Aber du meinst, das ist wirklich so ein ganz normales Grab dann, ne? Okay, dann sage ich so ein ganz normales Grab, also die klassische Grube mit normalem Stein, kostet so 10.000 Euro.
Nee, tatsächlich weniger. Ah, also okay. Ein ganz normales Grab, Nettopreis, ohne Pipapo und Schnickschnack. Also das ist jetzt einfach mal nur die Gebühr, die du zahlen musst, wenn du da in einem Grab oder in einem, also im normalen Grab oder in einem Urnengrab beerdigt wirst, sind netto so um die 2.000 Euro. Mhm. Und da kommt da sicherlich noch allerhand anderes drauf, also obendrauf. Aber das sind erstmal diese 25 Jahre, die du dann dafür kriegst, was ja echt ganz in Ordnung ist. Dafür, dass du dann halt da 25 Jahre liegen kannst. Da sind natürlich nicht so Sachen dabei, wie wenn du nicht selber Verwandte hast, die das Grab pflegen, ne? Wenn du dann halt den Friedhofsgärtner dann noch beschäftigen willst, dass er ja nach seinem Blumenschmuck guckt oder ach, was weiß ich, was es da noch alles geben kann. Mhm. Wenn du ein Familiengrab haben willst, was dann halt mehrere Beerdigungsstätten da hat, das wird alles viel, viel mehr kosten. Urnengräber wird noch viel mehr kosten. Diese paar Mausoleen, die es da gibt, das wird ja wahrscheinlich auch noch mehr kosten und so. Das ist wirklich nur das ganz Normale. Und was ich auch noch interessant fand, ist, tatsächlich kostet es überall in Köln gleich viel.
Ja.
Also es gibt eine Verordnung, natürlich wie immer in Köln, die wurde jetzt auch 2023 abgedatet, und zwar die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Köln. Mhm. Und da findet man die ganzen Preise. Und da ist es zum Beispiel aber auch danach gestaffelt, wie alt du bist, wenn du beerdigt wirst. Also jetzt Sternkinder zum Beispiel zahlen, glaube ich, also dafür zahlt man, glaube ich, so um die 70 Euro. Mhm. Und dann nochmal Kinder unter 5 und dann Kinder unter so und so viel. Und dann ab erwachsenem Alter zahlt sie eben diese 2000 Euro netto. Also 19% Mehrwertsteuer oder was weiß ich, was da drauf kommt, oder 7%, keine Ahnung. Und dann ist das ja wahrscheinlich auch nur der Basispreis. Da wird ja wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes dazukommen.
Ja. Ah ja, okay. Nee, da lag ich ja mit den beiden mit zwei Schätzungen auf jeden Fall komplett daneben. Aber immerhin, das, was die Grabstätten anging, wie viele das waren, das war ja so ungefähr, passte das ja.
Ja, also jeder, der, glaube ich, irgendwie mal ausgerechnet hat, wie viel so eine Beerdigung kostet. Ich weiß, dass in meiner Familie sich manchmal damit beschäftigt wird. Der weiß ja, dass das super teuer ist. Ja. Ne? Also meine Mutter sagt immer, da kostet das Einfachste vom Einfachsten kostet schon 8.000 Euro. Ne? Mhm. Also wenn du halt irgendwie Sargverbrennung, Urnengrab, Pipapo, da bist du super schnell, glaube ich, bei 8.000 Euro. Und da hast du noch gar nichts Besonderes gehabt. Das finde ich krass. Was ich nicht rausgefunden habe, ist, ob man sich aussuchen kann, auf welchem Friedhof man beerdigt wird, oder ob man immer den nehmen muss, der quasi in der eigenen Postleitzahl liegt.
Hm. Das kann ich ja auch nicht beantworten, das weiß ich auch nicht. Ich kenne es nur von meiner Familie so, dass ja manche Friedhöfe dann auch irgendwann abgeschlossen sind. Und das zum Beispiel so ist, dass man dann auf den Friedhof, wenn der dann abgeschlossen ist, auch Pech haben kann, dann kommt man da gar nicht mehr drauf, sagen wir mal, wenn man das letzte Familienmitglied ist, ne, aber der Friedhof ist quasi Schluss, ne, also Tür zu, geht keiner mehr drauf, dann ist das natürlich, das kenne ich nur, aber das weiß ich jetzt auch nicht, das habe ich jetzt auch, keine Ahnung, ob man da irgendwo zugeordnet wird oder ob man sich das aussuchen kann, ich könnte mir aber fast vorstellen, dass man sich das aussuchen kann, wo halt noch Platz ist, stellt man einen Antrag und dann wird man da beerdigt, ne.
Ja, also auf jeden Fall, es ist irgendwie so interessant, wenn man sich über das Thema unterhält, weil du hast es ja auch gemerkt, letzte Woche Sonntag, als wir die Führung gemacht haben, ne, das ist einerseits total spannend. Man beschäftigt sich ja auch nicht mega oft mit diesen Themen. Ich finde, wenn man auch so auf so einem Level drüber redet, dann ist es jetzt auch gar nicht so, ich finde es dann gar nicht so gloomy und dunkel, sondern irgendwie ist es in Ordnung. Und der Melatenfriedhof an sich ist ja auch eigentlich so ein schöner Ort, dass man auch ein bisschen gerne da ist, auf eine eigenartige Art und Weise. Aber ich finde, wenn man sich jetzt ganz lange mit diesen Themen auseinandersetzt, also nach dieser Führung letzte Woche, da hast du ja auch gemerkt, war ich auch irgendwie so ein bisschen durch, muss ich sagen. Ja. Also die ganze Zeit nur über, der ist dann gestorben, da war Pest und Cholera, da war Hexenverbrennung so und so, die Person ist dann und dann gestorben. Das ist irgendwie in der Gesamtheit, macht einen das doch ein bisschen fertig, finde ich. Deswegen hoffe ich, diese Folge wird nicht zu dark und nicht zu belastend, aber es ist ja auch Halloween. Ja. Und das ist ja sozusagen unsere Halloween-Ersatzfolge. Und unsere Sonderfolge zum Melatenfriedhof. Übrigens, apropos Sonderfolge, wenn ihr noch unsere Halloween-Folge vom letzten Jahr hören wollt, da gibt es auch ein paar Fun-Facts. Ich weiß nicht, das sage ich lieber nicht mehr, diese Folge. Genau, es gibt ein paar Fakten zum, also interessante Fakten zum Melatenfriedhof auch in unserer letzten, in unserem letzten Halloween-Special von letztem Jahr. Scrollt einfach mal zurück bei Spotify und so weiter, bis ins Jahr 2022 in den Oktober. Erzählen wir unter anderem was zum berühmten Sensenmann auf dem Melatenfriedhof. Das würden wir, glaube ich, dann heute erstmal ausklammern, weil das erzählen wir eigentlich in ganzer Länge. Und ich glaube, darin erzählen wir auch noch 4 oder 5 weitere Gruselgeschichten aus Köln.
Ja, das war in der Tat so. Ich kann mich auch noch an einen gruseligen Kutscher erinnern und allerlei andere Geschichten. Wir hatten da auf jeden Fall eine Menge Gruselwusel. Also wenn ihr es nochmal auffrischen wollt.
Erich-Modes-Sage.
Genau, die hatten wir sogar zweimal schon. Ne? Die Erich-Modes-Sage hatten wir sowohl in der Altstadt Nordfolge, nee, Südfolge, als auch wohl in der Halloween-Folge von letztem Jahr. Aber ja, das war genau nochmal ein kleiner Werbeblock. Also wenn ihr euch noch ein bisschen gruseln wollt, dann holt euch das auf jeden Fall nochmal ab. Hat auch ein sehr gelungenes Intro, wie ich immer noch finde.
Ich wäre jetzt auf jeden Fall bereit für einen kleinen Geschichtsteil, falls du Lust hast, was zu erzählen, Julius.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich da auch inspirieren lassen von unserem Guide. Der natürlich mit dieser Frage, und das muss ich euch wirklich sagen, Leute, ich habe ja schon 3 Führungen gemacht, jetzt sage ich es auch zum letzten Mal, aber jedes Mal beginnt das mit derselben Frage. Können Sie sich eigentlich vorstellen, woher das Wort Melaten kommt? Vielleicht kommt das aus dem Französischen, von dem Wort Malat. Ja, und so ist es auch, Leute, also abgeleitet ist es wirklich von dem Wort Malat, also Malat für krank. Daher kommt der Begriff Melaten und deswegen...
Ja. Da habe ich mir auch noch das einzige kölsche Wort, das er gesagt hat, gemerkt, nämlich, dass der Kölner wohl angeblich nicht Melatenfriedhof, sondern Malatefriedhof sagt.
Ja, stimmt, das hat er auch gesagt, ja. Und wir müssen auch nochmal nachgucken, was es jetzt war, was ein Schmetterling hieß. Vivalda, glaube ich, oder so, ne? Irgendwas so in der Richtung. Korrigiert uns da gerne, ihr kennt ja unsere Kontaktdaten, wir sagen das ja in jeder Folge. Wenn ihr euch da besser mit auskennt, dann meldet euch auf jeden Fall. Ich fange jetzt mal an mit dem Geschichtsteil. Und zwar ist es so, dass ab dem 12. Jahrhundert, also es ist wirklich schon eine ganze Ecke her, befand sich auf dem Gelände, wo heute der Melatenfriedhof ist, das müsst ihr euch so vorstellen, das war auch damals vor den Stadttoren, also die alte Stadtmauer, auch das vielleicht nochmal als kleines Refreshment, ist da, wo heute die Ringe sind, also die Inge, Hohenzollernring und so weiter und so fort, da verlief früher die alte Stadtmauer, alles was davor lag, also Aachener Straße, Aachener Weiher, alles was ihr so kennt, das lag alles früher vor den Stadtmauern von Köln, vor den Stadttoren von Köln. Und dort war eben auch dieses Gut, was sich damals Melaten noch nicht nannte, aber es gab da eben ein Gut. Und auf diesem Gut, also Gut müsst ihr euch vorstellen, ist sowas wie ein riesengroßer Bauernhof, ne? Also einfach ein großes Gelände mit einem Haus, mit Häusern drauf. Und dort hat man damals ein Heim für Leprakranke errichtet. Lepra kennt ihr vielleicht noch aus diesen schlechten 90er-Jahre-Witzen, Hands up, Baby, Hands up, ne? Was macht ein Leprakranker in der Disco? Aber das ist ja diese schlimme Krankheit, wo man irgendwie einfach auseinanderfällt, ne? Um es mal so ganz blöd zu sagen. Und da das ja eine ansteckende Krankheit war, hat man es im Mittelalter eben so gemacht, dass man die sogenannten Aussätzigen aus der Stadt verbannt hat auf dieses Gut. Und dort mussten sie dann eben ihr Leben fristen. Ich habe dann gelesen, an hohen Feiertagen durften sie auch einmal im Jahr in die Stadt rein zum Betteln. Dann ging vor denen her ein sogenannter Schellenknecht. Der hat dann also mit so Schellen Geräusche gemacht, damit die Leute wussten, ah ja, jetzt kommen Leute, die haben eine ansteckende Krankheit, also haltet Abstand. Aber die durften eben einmal im Jahr, oder nicht einmal im Jahr, aber zu hohen Feiertagen in die Stadt rein, also in die Stadttore rein, um dort eben zu betteln. Genau, also das war eben das... Ja, bevor der Melatenfriedhof errichtet wurde, das Schicksal der Menschen, die dort lebten. Zusätzlich war es so, dass man an dieser Stelle auch eine öffentliche, also im Mittelalter eine öffentliche Hinrichtungsstätte hatte. Das hatte der Guide uns auch nochmal erzählt. Also hier wurden unter anderem 1529 zwei Protestanten verbrannt, also auch eine ganz schreckliche Art, Leute ja, um die zu töten. Das sind die beiden Protestanten gewesen, Peter Fliesteden und Adolf Klarenbach. Leute, die jetzt auch schon mal in Braunsfeld vielleicht unterwegs gewesen sind. Dort gibt es auch Straßen, die nach den beiden benannt wurden. Und es gibt dort auch den Klarenbach-Stift, also die Kirche, die evangelische, die wurde nach den beiden benannt. Natürlich, wie mir dann letzten Sonntag auch zum ersten Mal klar wurde, ah ja, macht ja Sinn, ne? Protestanten sind ja evangelisch, okay, alles klar. Dort gab es eben diese Hinrichtungsstelle, eben das ist alles, müsst ihr euch jetzt wirklich vorstellen, bevor der Friedhof da errichtet wurde, wann der Friedhof errichtet wurde, dazu komme ich gleich noch. Und andererseits gab es ja, wie ihr vielleicht ja auch schon oft mitgekriegt habt, durch Filme, Serien oder auch schon mal gelesen, war ja vor allem im 17. Jahrhundert, man sagt immer Mittelalter, das ist ganz witzig, obwohl das gar nicht mehr das Mittelalter war, schon das ist schon die frühe Neuzeit, die am 17. Jahrhundert begonnen hat. Die Hexenverfolgung, das war eine ganz große Sache. Und da hat man eben dann auch an dieser Stelle, wo heute der Melatenfriedhof ist, beziehungsweise damals dieses Gut eben war auch, hat man dort eben Hexenverbrennungen auch ganz groß praktiziert. Also über 30 Frauen und Mädchen wurden in der Zeit dort getötet, eben auch durch Verbrennungen oder eben andere Hinrichtungsmethoden. Ihr wisst ja, man war in der frühen Neuzeit und auch im Mittelalter. Wir hatten es schon mal in einer anderen Folge, immer sehr kreativ. Raderberg, nur nochmal als Stichwort, die Folge hatten wir auch schon. Raderberg kam ja von Rädern, also Leute, die auf Räder gespannt worden sind und dann dort so zu Tode gefoltert wurden. Da war man ja im Mittelalter sehr kreativ.
Zu dem Thema Hexenverbrennung könnten wir nächstes Jahr auch vielleicht eine Sonderfolge machen. Ich habe mir da jetzt wirklich eben noch so ein paar Gruselgeschichten drüber durchgelesen. Es gab ja so ein paar wirklich berühmte Hexenverbrennungen auch. Unter anderem, das erzählte der Guide auch, von einem Mädchen, dessen Name mir jetzt schon wieder entfallen ist, das mit 10 Jahren sich selbst der Hexerei beschuldigt hat. Stimmt, ja. Dann war die mit 10 Jahren, aber also die wurde auch dann direkt quasi einhellig verurteilt, zum Tode verurteilt, aber mit 10 Jahren durfte man das selbst im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert noch nicht die Todesstrafe bekommen. Deswegen wurde die erstmal 2 Jahre eingesperrt, denn mit 12 Jahren war man dann nach damaligem Recht alt genug, um quasi, ich glaube, sie wurde geköpft erstmal und dann erst verbrannt. Also in Köln hat man das jetzt nicht so gemacht, dass man die Leute auf dem Scheiterhaufen lebendig verbrannt hat, sondern man hat die erst umgebracht und dann auf den Scheiterhaufen geschmissen. Und bei diesem Kind war das wohl so, dass kam aus einer Familie, wo der Vater erschossen wurde. Die Mutter hat neu geheiratet und die Mutter ist dann weggezogen und hat ihre Kinder einfach in Köln dann gelassen, sodass die Kinder in Köln dann auf der Straße gebettelt haben. Und dieses Mädchen war eben eins der Kinder, das da auf der Straße lebte und wahrscheinlich einfach Aufmerksamkeitsbedürfnis, auch eine krasse Fantasie, wie das ja Kinder oft haben, hat das Mädchen dann eben erzählt, es könne fliegen und sei dem Teufel begegnet und habe auch einen Pakt gemacht und mit dem Teufel, um auch quasi der Mutter nur Böses zu wünschen und auch ihren Geschwistern nur Böses, irgendwie habe sie ihre Geschwister verflucht und sie würde ihrer Mutter auch oft begegnen in Gestalt einer schwarzen Katze.
Ja.
Solche Sachen hat das Mädchen erzählt und war eben irgendwie überzeugt davon, ich bin mit dem Teufel im Bunde. Und ja, das hat man damals einfach sehr ernst genommen, wenn jemand sowas gesagt hat. Und so stand dann für alle relativ schnell fest, das Mädchen muss einfach zum Tode verurteilt werden. Ich finde auch, als du eben meintest, ja, das ist ja gar nicht mehr das Mittelalter gewesen, das muss man sich einfach mal reinziehen, wirklich wieder die Dummheit der Menschen. Das ist wirklich noch nicht so lange her, ne? Und das ist einfach eine vollkommen andere Gesellschaft gewesen, wie brutal man war. Und wenn man jetzt mal in andere Länder guckt, wo, weiß ich nicht, Frauen dafür gesteinigt werden, dass sie kein Kopftuch oder sowas tragen, das ist ja auch nicht ungefähr. Also die Menschheit ist immer noch so dämlich, muss man ja wirklich sagen.
Ja, absolut. Und auch die Hexenverfolgung ist da ja auch immer so ein Paradebeispiel für, was sich Leute eben durch Einbildung dann für Meinungen gebildet haben und was sie dann da eben daraus auch für schreckliche Konsequenzen gezogen haben. 1797 wurde dann zum letzten Mal jemand auf dem heutigen Gelände, also was heute zum Gelände des Melatenfriedhofs gehört, hingerichtet. Das war Peter Eick. Ich habe versucht, über Peter Eick mehr herauszufinden, habe ich leider nichts zu gefunden. Er war ein Kirchenräuber. Ich schätze mal, der hat sich wahrscheinlich dann nachts in Kirchen geschlichen. Jetzt meine Vermutung nur, weiß ich jetzt nicht. Und hat dort eben wahrscheinlich dann die kunstvollen Sachen versucht zu stehlen. Das ist immer so meine Vermutung. Der war oder auf jeden Fall 1797 war der Letzte, der dort hingerichtet wurde, auf dem Hinrichtungsplatz. Was der Guide auch erzählt hat, was ich auch ein bisschen sehr schaurig fand, das war, passte auch irgendwie gerade, weil ihr müsst euch vorstellen, als wir darüber gelaufen sind, war auch schon Regenwetter und ein bisschen grau und so weiter. Und er berichtete er nochmal, dass früher die Schreie von dem Hinrichtungsplatz bis in die Stadt rein gehört wurden von den Kölnern und Kölnerinnen. Und deswegen war das auch für alle wahrscheinlich auch immer ein sehr schauriger Ort, dieser Hinrichtungsplatz. 1767, ich spring nochmal 30 Jahre zurück, schloss dann dieses Asyl für die Leprakranken, weil, das fand ich aber auch ziemlich spektakulär, muss ich sagen, ist dann wohl so wahr in Europa, dass man diese Krankheit weitestgehend schon ausgerottet hatte. Wie auch immer das passiert ist, man kann sich das so schlecht vorstellen, dass im 18. Jahrhundert man geschafft hat, irgendwelche Krankheiten großflächig auszurotten. Allerdings ist es ja mit der Pest irgendwann auch gelungen, die ja im Mittelalter vor allem sehr gewütet hat in Europa. Auf jeden Fall verschwand dann dieses Asyl für Leprakranke und war dann, also diese Gebäude wurden aber weiterhin genutzt, was ich auch krass finde, als Zucht- und Arbeitshäuser, was auch schon wieder so schön ist, bis 1801 dann für Waisenkinder. Also Kinder, die ja ohne Eltern, du hattest es gerade schon erzählt von der von dem verbrannten Mädchen, das ja auch im Prinzip ein Waisenkind war auf der Straße. Die kamen dann eben in dieses Zucht- und Arbeitshaus und wurden dann da betreut. Die zogen dann irgendwann woanders hin, in die Walengasse, das weiß ich jetzt nicht genau, wo die in Köln ist, aber deren Heim wurde dann 1801 geschlossen, was sich eben dann in den alten Räumlichkeiten der vorher Leprakranken befunden hat. Genau, und jetzt sind wir eigentlich schon an dem Punkt auch, wo wir wirklich mal zur Gründung des Friedhofes kommen. Also der Friedhof wurde, das passt ja auch wieder so schön, eigentlich auf einer Idee oder einer Verordnung gegründet, die die Franzosen, als sie 1794 dann nach Köln auch kamen, erlassen haben. Das war eben ein Dekret. Und in diesem Dekret, nur mal ganz kurz dazu, ging es halt darum, dass man Leute oder Verstorbene nicht mehr direkt in den Kirchen beerdigen durfte. Also das müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Umso reicher man war, umso näher konnte man sich am Altar beerdigen lassen in Kölner Kirchen. Also das war wirklich so, dass die Bänke, kennt ja jeder, wenn man in die Kirche reinkommt, stehen die Bänke und unter diesen Platten wurden Leute beerdigt, weil die dann, also die ganz Reichen ganz vorne, dann kam diese Steinplatte da drauf und dann wieder die Bank da drauf zum Beispiel. Und das war natürlich so die ganz Reichen ganz vorne, weil umso näher man am Altar war, umso näher war man natürlich auch am Himmel. Und deswegen waren die ganz vorne die beliebtesten Plätze und dann ging das immer weiter nach hinten durch, einmal durch die ganze Kirche, in die Mauern rein, unter dem Boden, überall wurden die Leute verschachert, sage ich jetzt mal ganz blöd. Und dann entstanden ja auch ringsherum, das kennt man ja heute noch um viele Kirchen, auch die Friedhöfe. Also dann kamen die Nächsten um die Kirche rum. Dort wurden die Nächsten beerdigt und so weiter. Halt, weil man wollte halt so nah wie möglich am Altar sein und umso mehr Geld man hatte natürlich, umso weiter kam man dann auch wahrscheinlich in die Kirchen rein. Und da habe ich auch noch eine interessante Anekdote zu. Die habe ich in einer anderen Melatenführung mal gehört. Das war nämlich so, woher kommt der Brautstrauß? Der Brautstrauß kommt daher, dass es in diesen Kirchen früher krass nach Verwesung gerochen haben muss, weil da ja drin Leute beerdigt waren. Und deswegen haben die Bräute haben sich dann diese Sträuße vor die Nase halt gehalten, um diesen Geruch in den Kirchen zu übertünchen. Ne? Also diesen modrigen, so stelle ich es mir zumindest vor, modrigen Verwesungsgeruch, der da teilweise geherrscht haben muss. Und die Franzosen haben dann damit 1804 Schluss gemacht. Das gab eben von Napoleon persönlich, also dem damaligen Kaiser der Franzosen, ein Dekret, dass man eben das beendet. Das Beerdigen innerhalb der Städte, innerhalb der Dörfer und in geschlossenen Gebäuden wurde verboten. Also geschlossene Gebäude in dem auch Fall ja natürlich dann auch in den Kirchen und auch nicht mehr um die Kirchen herum. Und das hat erstmal eine Schockwelle ausgelöst, natürlich im katholischen Köln, weil man jetzt natürlich Angst hatte, oh mein Gott, jetzt komme ich ja viel weiter weg, werde irgendwo beerdigt und bin ganz weit weg von diesem Altar und dann natürlich auch ganz weit weg vom Himmelreich. Aber gab es kein Vertun, die Franzosen haben es knallhart durchgesetzt und so hat die Stadt dann dieses Grundstück eben auch erworben, was die heutige Fläche des Melatenfriedhofs eben auch ist. Am Anfang hast du ja auch erzählt, war das relativ klein, das sind die heutigen Prachtstraßen oder Millionenstraßen vor allem gewesen, kam aber immer mehr Gelände dazu, was die Stadt dann immer wieder dazu gekauft hat. Genau, das schloss eben auch das frühere Lepra-Krankenheim dann mit ein, das war dann eben auch, das gehörte auch dann dazu und insgesamt fing es dann auch an, dass die ganzen Friedhöfe, die es dann noch gab, immer alle außerhalb der Stadtmauern erschlossen worden sind. Also Melaten, dann kennt ihr ja wahrscheinlich in der Nähe von dem Südstadtfriedhof beispielsweise, also es gibt dann all diese großen Friedhöfe, die es in Köln gibt, entstanden auch in der Zeit nach und nach, weil man die eben alle ausgelagert hat, sage ich mal so ganz blöd, ne? Die kamen dann eben alle außerhalb der Stadtmauern. Bis 1829 war es dann auch so, gut, das kann man sich jetzt in Köln auch gut vorstellen, dass natürlich nur Katholiken auf dem Melatenfriedhof beerdigt worden sind. Und ab 1829 durften sich dann aber auch Leute beerdigen lassen, die evangelischen Glaubens waren oder andersgläubig waren. Davor war es so, dass die evangelischen, also Verstorbene, die evangelisch waren, wurden auf dem Geusenhof Friedhof beerdigt. Das ist in der Nähe vom Weihertal. Und Menschen jüdischen Glaubens wurden in Mülheim zum Beispiel gab es einen jüdischen Friedhof oder Deutz, die Ecke gab es einen jüdischen Friedhof, die wurden eben dort beerdigt. Also die hatten dann quasi nochmal ihre eigenen Friedhöfe. Das ist so die Geschichte der Entstehung des Melatenfriedhofs. Also wir haben die Begründung eigentlich wirklich der Franzosen zu verdanken, weil die einfach durch dieses Dekret, was eben für mehr Hygiene auch sorgen sollte, einfach dafür gesorgt, dass die Stadt eben dieses Gelände gekauft hat und dort eben diesen öffentlichen Friedhof errichtet hat.
Das war sehr spannend, Julius. Hast du sehr gut erzählt. Sogar ich, die mal gerne abschweift bei geschichtlichen Erzählungen, konnte dir sehr gut folgen. Danke für diese Was sage ich denn jetzt, wenn ich Fun Fact sagen will? Dann sage ich vielen Dank für diese, erhellenden Fakten.
Dankeschön.
Wie machen wir denn jetzt weiter?
Was hast du denn im Petto?
Ich könnte ein bisschen was jetzt über die verschiedenen Gräber, die ich so spannend fand, auf dem Melatenfriedhof erzählen. Was hältst du davon?
Dann kommt jetzt die Gräberschau. Ich habe dazu jetzt keinen Einspieler, aber jetzt kommt die Gräberschau.
Jana fängt an. Wir können ja mal anfangen mit August Bräuchschütz oder wahrscheinlich heißt er auch Bruchschütz, weil das spricht man das OI, spricht man ja auch gerne mal wie ein O aus dann, ja, ne?
Rebenbruch.
Grevenbruch, genau, Troisdorf, sowas halt, der von 1822 bis 1874 gelebt hat, ist demnach nur 52 Jahre alt geworden, was vielleicht auch daran lag, dass er, so wie das hier klingt, gerne mal sein Kölsch getrunken hat. Und vielleicht sind die Leute auch damals einfach nicht so alt geworden, aber ich glaube, 52 Jahre ist selbst für damalige Verhältnisse jetzt kein Greise. Auf jeden Fall.
Ja, obwohl 19. Jahrhundert ist 52, war ja 1800, ist der 1800, was ist der gestorben?
1874.
Ja, doch, ich glaube, für die damaligen Verhältnisse war über 50 auch schon nicht so ein schlechtes Alter. Und zum Beispiel, wenn er, weil du es ja gerade auch nochmal gesagt hast, seine meiste Zeit am liebsten in der Kneipe verbracht hat, ist ja sowieso kein schlechtes Alter.
Ja. Auf jeden Fall hat dieser Mensch, wie Julius gerade schon sagte, sehr gerne in einer Kneipe verbracht. Welche konnte ich leider gar nicht herausfinden. Das hätte mich nämlich auch noch interessiert. Weil wenn man schon so viel über den weiß, dann wäre es natürlich auch nett gewesen zu wissen, welche Kneipe. Aber es ist so viel, also vielleicht ist das auch alles ein bisschen Urban Myth mäßig, frage ich mich doch. Mhm. Aber egal, ich erzähle auf jeden Fall jetzt mal, was man so über den herausfinden konnte. Beziehungsweise vielleicht sollte ich erst mal damit anfangen, warum ich überhaupt über den erzähle. Ja. Nämlich, sein Grabstein sieht ganz besonders aus. Der ist irgendwie so rund und der hat so vier runde Pinöpel obendrauf. Mhm. Und ja, die Form, ehrlich gesagt, bevor man mir das erklärt hat, konnte ich die überhaupt keiner Sache zuordnen. Aber viele da auf dem, bei der Friedhofsführung haben ja dann gesagt, ja, ja, stimmt, den Grabstein, den sehe ich immer, weil der steht genau an der Mauer an der Aachener Straße und man kann den wohl auch sehen, wenn man von der Außenseite an der Mauer vorbeiläuft. Ja, genau, mir ist ja noch nie aufgefallen, aber als wir dann eben vor diesem Grab standen, habe ich mir gedacht, ach ja, okay, interessante Grabsteinsform, und dann sagte der Mann, der unser Guide war, was könnte das wohl sein? Ich erzähle euch mal die Geschichte. Und zwar ist dieser August Bräuchschütz oder auch Bruchschütz immer in dieser Kneipe gewesen, war da Stammkunde und im Winter stand er immer an einem großen Ofen, denn da war es schön warm. Im Sommer stand er auch immer an diesem großen Ofen, weil dann war der Ofen kalt und man konnte sein Bier da drauf abstellen. Und als der dann gestorben ist, hat der Wirt den Ofen zum Grabstein umfunktionieren lassen. Auch der Name des Wirtes ist unbekannt und ich habe auch unterschiedliche Versionen davon gelesen, ob jetzt eben der Grabstein nur Steinnachbau des Ofens ist oder ein Modell des Ofens oder ob es der tatsächliche Ofen ist. Mhm. Also da lese ich unterschiedliche Sachen drüber. Ich habe den Grabstein nicht angefasst, deswegen konnte ich jetzt nicht nachfühlen, ob das ein tatsächlicher Ofen wohl ist. Was meinst du?
Also der Guide hat da ja kurz gegengeklopft und das klang ja schon so ein bisschen metallmäßig, auf jeden Fall ein Hohl von innen. Ist jetzt halt die Frage, wie lange hält sowas, ne? Wenn sowas aus Gusseisen ist, kann das natürlich ewig halten. Mhm. Ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass er meinte, das wäre der wirklich, dieser Ofen, ne? Dass er seit 150 Jahren dieser Ofen draufsteht. Und bei dem Material, so wie man früher sowas gebaut hat, könnte ich mir das jetzt vorstellen, ohne es halt zu 100% zu wissen, natürlich.
Ja. Genau, also das kann ich euch nicht sagen, aber geht den einfach mal besuchen, wo diese Gräber sind. Das kann man immer irgendwo online nachlesen. Also August Bräuchschütz. Julius weiß mehr darüber?
Ja, ist ganz einfach. Das habe ich vorhin auch vergessen zu erwähnen. Vielleicht zu Beginn hätte ich das noch sagen sollen. Also es gibt eine Seite, die ist wirklich sehr aufschlussreich, was all diese Sachen angeht. Auch diese Gräber, über die wir jetzt sprechen, das ist einfach wirklich Melatenfriedhof in einem Wort.de. Ich sage jetzt mal wie so ein Boomer.de noch. www. Da, auch noch davor, ne? Genau, müsst ihr alles davor schreiben, sonst findet ihr das nicht. Nee, aber da findet ihr auch wirklich so eine Map, wo die verschiedenen Gräber dann auch zu finden sind. Also im Melatenfriedhof ist es so, es gibt an den verschiedenen Wegen auch so Steine mit Nummern drauf und dann weiß man, in welchem Weg quasi wer auch liegt. Also könnt ihr einfach wirklich mal gucken auf der Seite. Da findet ihr dann auch dieses besagte Grab, ist da auch ausgeschildert. Und vielleicht von meiner Seite als Tipp noch, wenn ihr jetzt Bock kriegt auf den Melatenfriedhof und dann mal eine Führung oder einen Spaziergang nur machen wollt, wenn ihr mit der 1 von der Stadt auskommt oder von Richtung Weiden kommt beispielsweise und dann Melatenfriedhof an der Haltestelle aussteigt, dann seht ihr das im Prinzip schon fast, wenn ihr auf die Mauer zugeht, also rüber zum Melatenfriedhof, einmal über die Aachener Straße geht, da gibt es eine kleine Kapelle. Und daneben ist dieses Grab. Also das seht ihr schon direkt, wenn ihr da aussteigt. Das ist eine kleine Kapelle, könnt ihr auch direkt reingehen. Das ist ein kleiner Eingang. Und dann seht ihr auch direkt das jetzt von Diana beschriebene Grab.
Ja. Das mit der Kapelle ist auch eine gute Orientierung für das nächste Grab. Da liegt nämlich Maria Clementine Martin vergraben in einem recht kleinen, unscheinbaren Grab. Die hat von 1775 bis 1843 gelebt. Und die Geschichte dieser Frau ist sehr interessant. Ihr kennt sie auch alle, obwohl euch der Name jetzt vielleicht gar nicht bekannt vorkommt. Ich erzähle euch mal, was es mit der Frau auf sich hat. Die sollte als junge Frau von ihrem Vater zwangsverheiratet werden und hatte da gar keinen Bock drauf und hat dann gesagt, ich werde jetzt Nonne, ist in ein Kloster eingetreten und ja, ich kürze jetzt mal die Geschichte ab. Irgendwann wurde, glaube ich, ihr Kloster aufgekauft oder sowas oder eines der Klöster, in denen sie war. Dann hätte sie, glaube ich, offiziell gar keine Nonne mehr sein können, aber sie hat dann einfach gesagt, ich lege das jetzt nicht ab. Ich bezeichne mich weiterhin als Nonne und trete auch so auf in der Öffentlichkeit. Sie hat dann während der Schlacht von Waterloo Verletzte versorgt und wohl auch mit einigem Erfolg. Also sie blieb da, glaube ich, den Leuten irgendwie so ein bisschen in Erinnerung, dass sie da gut wirken konnte. Dann hat sie später etwas erfunden, das wir heute als Klosterfrau Melissengeist kennen. Julius, weißt du eigentlich, was Klosterfrau Melissengeist genau ist?
Was es genau ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein Franzbranntwein oder sowas, ne, mit dem man sich reinreiben kann. Keine Ahnung.
Ja, ich musste auch nachlesen, weil ich das noch nie gekauft habe, aber natürlich kennt das irgendwie jeder vom Namen her. Ja. Und ich habe auf der Webseite nachgeguckt von Klosterfrau, so heißt die Firma ja heute noch. Es ist eine einzigartige Kombination aus 13 sorgfältig ausgewählten Heilpflanzen, die angeblich, so sagt es diese Webseite, ich kommentiere das jetzt nicht weiter, eine Vielzahl von Beschwerden lindern kann. Also es ist so eine Flüssigkeit, wahrscheinlich alkoholischer Natur, schätze ich mal, bin mir nicht so sicher, und so ganz durchsichtig in so einer Flasche drin. Und wer das dann einnimmt, man kann das entweder innerlich oder äußerlich anwenden. Je nachdem kann man damit unterschiedliche Leiden kurieren. Da steht jetzt nicht heilen, das dürfen die, glaube ich, gar nicht schreiben, sondern das kann da irgendwie zuträglich sein. Sie schreiben ja jetzt lindert eine Vielzahl von Beschwerden. Und diese Vielzahl ist wirklich eine Vielzahl, denn man kann da alles Mögliche mit lindern, laut der Webseite. Zum Beispiel Schlaflosigkeit, innere Unruhe, Magen-Darm-Beschwerden, Erkältungsbeschwerden, Nervosität, Wetterfühligkeit kannst du damit auch behandeln, Muskelverspannungen, alles Mögliche. Also denk dir was aus, wahrscheinlich hilft Klosterfrau Melissengeist dagegen.
Ja.
Finde ich mal wieder sehr interessant. Aber in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern, kommt man ja mit solchen wagemutigen Versprechen recht weit. Und so ist dieses Unternehmen ja auch heute immer noch relativ bekannt und vertreibt ja auch mittlerweile alle anderen Produkte. Geht bei NDM in diese Abteilung, wo die Nahrungsergänzungsmittel stehen. Da werdet ihr auch ganz viel Klosterfrau Melissengeist oder beziehungsweise die Flaschen Klosterfrau Melissengeist findet man einerseits. Ich habe es heute noch nachgeguckt, und andererseits gibt es auch ganz viele Nahrungsergänzungsmittel der Firma Klosterfrau. Das fand ich ganz interessant. Genau, also lest euch mal auch online ein bisschen den Werdegang dieser Frau durch. Die hat es nämlich auch wirklich nicht immer einfach, das muss man auch sagen. Denn als Frau zur damaligen Zeit, wenn du so einen unternehmerischen Geist hattest, die war ja eine wirkliche Geschäftsfrau, da musstest du dich natürlich A, gegen Konkurrenz durchsetzen, aber auch ohnehin durchsetzen, weil du ja eine Frau warst. An der einen oder anderen Stelle hat eben die Nonne Maria Clementine Martin wohl auch mal ein bisschen dicker aufgetragen. Ne? Die hat halt zum Beispiel mal behauptet, ein Mittel gegen Krebs gefunden zu haben und gegen die Pest. Genau, aber da musste sie sich, also da wurde auch immer wieder untersucht dahingehend, ob das stimmen kann. Und sie hat auch immer versucht, irgendwie so verschiedene Zulassungen zu bekommen, verschiedene Siegel auf ihren Tinkturen benutzen zu dürfen. Und da ist sie immer, also relativ häufig gescheitert. Genau. Und dann irgendwann ist sie halt gestorben. Ihr Lehrling hat dann das Unternehmen übernommen. Der heißt Peter Schäben und wer bei DM schon mal in der Abteilung für die Gesichtsmasken war,
Oder bei Rossmann.
oder bei Rossmann, genau, oder bei Müller, oder
Oder wie
wie,
es in Hamburg in Budni gibt es beispielsweise.
oder bei Budni, das gab es auch in Berlin,
Naja,
Budni,
siehst du?
ja, der hat da bestimmt auch schon mal eine Gesichtsmaske der Firma Schäbens gekauft, also Schae BENS. Das
Gibt
ist
ja für mich auch
das.
keinen kölscheren Namen als Schäbens, ne? Also wirklich, ich finde, das klingt so kölsch. Schäbens. Ja.
Weiß ich nicht, ich finde, das klingt irgendwie unschön, aber
Ja, ich finde,
naja.
das klingt so wie Tönnies und Schäl, weißt du? So.
Ja, stimmt. Ja,
Ja, für mich klingt
stimmt.
das kölsch.
Ja, also der Peter Schäben hat, wie man sich dann halt jetzt schon denken kann, auch einen ziemlichen Erfolg gehabt mit allem Möglichen. Und im Gegensatz zur Maria Clementine Martin, also im Gegensatz zu der Nonne, seiner Lehrmeisterin, die ja nur so ein unscheinbares Grab auf dem Melaten-Friedhof hat, ist der auch auf dieser Millionenmeile da begraben und hat da so ein fettes Grab.
Ich möchte da übrigens einmal kurz einhaken. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt und noch eine Sache nachliefern, Leute. Also, nochmal zum Festhalten. 1810 wurde der Melaten-Friedhof offiziell gegründet. Das habe ich nämlich, glaube ich, vorher nicht so hervorgehoben. 1810 merken wir uns. Und das andere, es heißt Millionenallee. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Das heißt Millionenallee oder Millionenalleen, weil es davon nämlich auch mehrere gibt. Eigentlich gibt es eine ganz große, die einmal, sage ich mal, von West nach Ost oder Ost nach West, so wie man es sieht, geht und einmal von Nord nach Süd. Und dort liegen dann all die ganz bekannten Leute. Unterem auch die Schäben-Familie hat da ja auch so ein großes Grab. Es gibt ja das Kloster Frau Melissengeist-Grab, ne, was du gerade gesagt hast. Und dann haben die aber auch nochmal ein eigen großes Grab auf der Millionenallee.
Ja, genau, das meinte ich gerade.
Genau,
Also,
genau.
ja, da ist das große
Wollte das nur
Grab.
mal kurz einordnen, ja.
Genau. Ich glaube, an diesem Grab kann man auch, also an dem Grab der Familie kann man, glaube ich, auch noch mal ganz gut eine andere Sache erklären, nämlich es gibt ja ganz viele historische Grabanlagen auch auf dem Melaten-Friedhof und die gehören natürlich dann erstmal den Familien, den Angehörigen, wie auch immer. Und irgendwann läuft so eine Grabstättennutzung ja auch irgendwann mal aus. Und jetzt, was macht man aber, wenn an so einer Grabstätte, die vielleicht auch noch so pompös aussieht, irgendwelche historischen Figuren begraben sind, dann ist das ja, kann man das ja nicht wie bei anderen Gräbern machen. Also ich kenne es von meinem Opa, dessen Grab ist irgendwann ausgelaufen und dann machst du da auch nichts mehr. Ich glaube, teilweise kannst du das dann auch nicht mal verlängern. Und dann wird das Grab einfach ausgehoben und zack, wird da jemand anderes reingebettet. Und das kannst du natürlich, oder ist natürlich dann irgendwie ja nicht so gut, wenn es da um erhaltenswertes Kulturgut geht. Deswegen gibt es da eben bei diesen 2800 historischen Grabanlagen eben so das Problem, dass man sich fragt, wer kümmert sich eigentlich auch finanziell um die Instandhaltung dieser Gräber? Und oft kümmert sich einfach die Stadt darum. Das ist aber eben sehr teuer. Und deswegen hat sich die Stadt Köln in den 80ern, in den frühen 80ern überlegt, dass es ja auch Patenschaften für solche Gräber geben kann. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger, die daran Interesse haben, sich um die Restaurierung und ja, die Instandhaltung oder das Wiederaufbauen solcher Grabanlagen kümmern. Und dafür im Gegenzug dürfen sie dort dann auch selbst begraben werden. Und denen wird dann quasi da ein Spot reserviert. Allerdings ist die Grabnutzung dann auch nicht umsonst. Also sie können sich dann nicht da umsonst beerdigen lassen. Finde ich in Teilen einen relativ schlechten Deal. Aber ich glaube, das machen eh nur Leute, die massig Kohle haben. Und so ist das eben auch mit diesem Schäbensgrab. Das hat dann 2008 nämlich der Unternehmer Heiko Hühnemeier übernommen. Und der war nämlich damals, vielleicht ist er auch heute noch, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Haus Schäben. So, und der hat dann eben da so eine Patenschaft übernommen damals. Und so wird das mit vielen Gräbern gemacht, auch heute noch. Da ist das dann oft so, dass das so ausgeschrieben ist, wer da Interesse daran hat und das nötige Kleingeld. Ich glaube, auf der Seite des Melaten-Friedhofs findet man da die passenden Links, wo man dann sich dran wenden kann.
Genau, auf jeden Fall. Und ihr findet auch auf dieser Melaten-Friedhof-Seite, die ich gerade erwähnt habe, auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Fördermitgliedschaft könnt ihr auch machen. Das hat jetzt nichts mit den Gräbern zu tun, aber da gibt es immer wieder Aktionen auch auf dem Friedhof, an denen ihr dann teilnehmen könnt. Also wenn ihr generell Interesse daran habt, da kann man auch eine Fördermitgliedschaft machen. Da geht es auch ein bisschen um die Pflege des Friedhofs, dass bestimmte historische Sachen dort erhalten werden, wie Steine zum Beispiel, die jetzt Wegweiser sind und schon seit 200 Jahren da liegen, dass die mal wieder, sag ich mal, aufpoliert werden und dann auch wieder sich darum gekümmert wird. Ja, und diese Gräberpflege war ja auch teilweise sehr beeindruckend. Wir haben ja zum Beispiel die Gräber von der Familie Farina gesehen oder noch ältere Gräber, die dann teilweise auch mal von einem Karnevalsverein oder so, ne, wieder in Pflegschaft genommen worden sind und dort dann jetzt so einen ganz aufpolierten Stein zum Beispiel mal wieder hatten. Jetzt bei Farinas war das nicht, aber daneben war so eine Grabanlage, da hatten die es ja gezeigt und da sagt ja unser Guide, ja, und wenn die dann wieder ein paar Mark haben oder ein bisschen Geld, dann ist wahrscheinlich demnächst der nächste dran. Also sagen wir mal, da liegen dann so Leute, die haben schon ein bisschen verwitterten Grabstein, sind aber so richtig verwurzelte Karnevalisten oder so, dann gönnen die Karnevalsvereine denen dann halt auch mal wieder einen neuen Grabstein oder lassen den mal wieder aufpolieren, wenn sich dann gerade wieder so ein Geburtstag mal wieder rundet, sag ich mal. 150 Jahre tot, 50 Jahre tot, whatever, ne? Das gibt's eben auf dem Melaten-Friedhof auch ganz viel. Und was ich an dem Punkt noch ganz schön finde, wo du gerade so relativ viel auch über die Gräber schon gesprochen hast, wollte ich noch kurz einbringen. Das Interessante am Melaten-Friedhof ist ja auch, das müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr noch nie da wart, das ist ein Sammelsurium aus allem Möglichen. Ne? Also man hat wirklich Gräber, die sind ganz alten, die sind aus dem, wirklich, da sind die Leute 17 und irgendwas, also Ende des 18. Jahrhunderts gestorben. Und das ist dann so ganz noch so neoklassizistisch angehaucht, also so im griechisch-römischen Stil mit Säulen und so weiter. Dann gibt es ganz viele Sachen, die ähneln dann. Dann denkt man so, ähnelt so ein bisschen neogotisch oder ist ein bisschen im Stil vom Dom auch gestaltet oder so. Das ist dann auch, gibt es dort auch. Es gibt dort auch Barock, also das richtig verschnörkelte Gräber, aber es gibt eben auch ganz moderne Sachen dort. Und das haben wir eben auch auf dieser Führung nochmal gelernt. Da ist die Friedhofsverwaltung auch relativ kulant. Also du kannst relativ viele Sachen dort machen und bist auch relativ frei in der Gestaltung deiner Gräber. Und so hat man, Diana hat das vorhin so schön gesagt, ist irgendwie die Stadt Köln, ist auch vielleicht so ein bisschen der Melaten-Friedhof, ist halt so ein buntes Sammelsurium aus allen möglichen Stilen, müsst ihr euch vorstellen. Also sehr viele große schwarze Engel, die natürlich auf alten Gräbern dann ruhen oder gerade auf dieser Millionenallee hat man natürlich große Prachtgräber, aber auch in allen möglichen verschiedenen Stilen gestaltet. Das vielleicht auch nochmal so als Eindruck, wenn ihr noch nie da gewesen seid, wie sieht das da überhaupt aus? Und was jetzt ja ganz neu ist, das hat er ja auch nochmal erzählt, dass es jetzt eine Halle gibt, die wirklich auch viele Jahrzehnte gar nicht genutzt wurde, wo es jetzt solche Wandgräber gibt. Also ihr kennt das vielleicht auch aus Filmen, wo Leute dann wirklich in den Wänden quasi von beerdigt werden. Ich habe jetzt den Namen vergessen, also quasi auch eine Totenhalle, kann man vielleicht dazu sagen. Die wurde jetzt gerade fertiggestellt, deren Renovierung, und die gibt es jetzt auch neu auf dem Melaten-Friedhof, findet ihr auch auf dieser Millionenallee.
In den USA wird das ja, glaube ich, relativ häufig genau, gemacht. Ich sagen, man kennt also das aus Filmen, ja. Ich kenne das von Marilyn Monroe ist ja auch in so einer Wand quasi beigesetzt. Ah, ja, okay. Daneben liegt Hugh Hefner, der sich ja schon zu Lebzeiten die Grabstelle in der Wand neben Marilyn Monroe reserviert hat. Ja. Komisches Inselwissen meinerseits, weil ich eine Zeit lang die Serie Girls Next Door, in Deutschland auch bekannt als Girls of the Playboy Mansion, weggesuchtet habe ohne Ende.
Du bist halt ein Playboy-Fan immer gewesen. Ne?
Ja. Eigentlich gar nicht, aber ich fand es immer faszinierend, wie unterschiedlich die Leute leben können auf der Welt.
Ja, das ist auch wirklich faszinierend, das stimmt. Ich kenne es halt aus, ich glaube, Rocky 3 oder so. Ja. Da steht Stallone dann vor so einer riesigen Wand und ich glaube, sein ehemaliger Trainer wird dann begraben und er hat so eine dicke 80er-Jahre Sonnenbrille auf und trägt so einen schwarzen Anzug. Also ich verbinde es immer sehr vor allem mit Hollywood-Filmen, wo ja die Friedhöfe auch, kennt ihr ja auch alles, ganz anders immer gestaltet sind als bei uns. Alles ein bisschen noch monumentaler, aber ich finde, was das Monumentale angeht, wir haben vorhin schon über das Grab, wo jemand geboren wurde, gesprochen, wo einfach mal ein ägyptisch nachempfundener Obelisk draufsteht. Also die Leute lassen sich auf dem Melaten-Friedhof bis heute nicht lumpen, was das angeht. Also wenn die Taschen voll sind, sind die Gräber auch dementsprechend gestaltet. Mir fällt da jetzt nur ein, wo wir gerade über die verschiedenen Gräber reden, hier die Familie Waffenschmidt. Beispielsweise, also das sind die Gründer von Mediamarkt Saturn und Metro, glaube ich. Und
eins der hässlichsten Gräber meiner Meinung nach auf dem ganzen Melaten-Friedhof.
Ja, aber auch irgendwie faszinierend. Auf einer anderen Führung habe ich auch mal gehört, dass früher sogar das Saturn-Logo auf diesem Grab prangte. Das mussten sie aber wohl dann irgendwann entfernen. Aber auch die haben da eine riesige Grabanlage. Dann haben wir eine Grabanlage gesehen, wo jetzt noch gar keine Namen drauf waren. Aber das sieht auch ein riesiger grauer Klotz, ne, aber auch schon dahin gezimmert wurde. Also die Leute lassen sich das auch heute noch mal, lassen es da auch heute noch krachen, sage ich mal. Ja,
auf jeden Fall.
Genau. Ich mache vielleicht weiter mal mit einem Grab von mir, was ich rausgesucht habe. Wir können ja mal ein bisschen hin und her spielen, den Ball. Sollen wir das an der Stelle mal machen?
Ich habe es verstanden zwischen den Zeilen, die Anklage, die mir da entgegenschwappt.
Okay, bald gibt es zwei Podcasts. Einer heißt Laufe und der andere heißt Verzelle. Könnt ihr euch dann überlegen, welchen ihr abonnieren wollt?
Ich
dachte nur, wir spielen uns so ein bisschen hin und her. Du machst eins, ich mach eins. Also jetzt, weißt du, so dachte ich von vornherein.
Ja, finde ich gut. Magst du, wenn du erzählst, gerade auch den Rekorder halten, dann kann ich mir noch ein Tässchen Kaffee eingießen.
Ja, und nimm auch von den Gespenster-Cookies noch ein bisschen, denn die haben wir ja auch noch liegen. Ich möchte gerne sprechen über Gisela Uhlen. Jetzt werden viele von euch sagen, what is this? Gisela Uhlen ist eine Schauspielerin, die schon 1919, also wirklich schon eine ganze Ecke her, in Leipzig geboren wurde und 2007 ist die Dame in Köln gestorben und dort auch auf dem Melatenfriedhof beerdigt worden. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ich erzähle das Ganze, weil die Gisela Uhlen, erstmal war sie, das ist vielleicht noch als kurzen Side-Fact, bevor es jetzt gleich losgeht, war sie 6-mal verheiratet, was ich auch schon ziemlich spektakulär finde. Also sie hat es auch voll ausgekostet. Genau, sie war Schauspielerin, Tänzerin, Synchronsprecherin, Drehbuchautorin, also sie hat, ihr merkt schon, in der Film- und Theaterlandschaft alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann, hat auch schon in den 30er Jahren, glaube ich, angefangen als Kind schon, war sie schon Schauspielerin, Tänzerin, hat dann auch in der Zeit des Dritten Reiches hat sie auch Sachen gemacht, was ja häufig so der Fall gewesen ist bei Schauspielern, genau, und dann hat sie aber, und diese Serie begleitet vor allem meine Familie seit vielen Jahrzehnten, in der großartigen End-80er-Serie Forsthaus Falkenau nochmal in ihrer späten Phase eine große Rolle gehabt, nämlich als Inge Rombach, die Frau des Hauptdarstellers Martin Rombach, der Förster im Bayerischen Wald ist. Und das hat mich immer sehr fasziniert, dass diese Dame da beerdigt ist. Und deswegen habe ich mir dieses Grab rausgesucht, weil es einfach, es lief früher um 19:25 Uhr auf dem ZDF, freitags. Und bei uns war das quasi so, zum Einklang des Wochenendes, wir waren Kids, haben wir dann Forsthaus Falkenau immer geguckt und deswegen darf ich jedes Mal, wenn ich an diesem Grab vorbeigegangen bin und ich bin vor ein paar Wochen schon mal mit meinem Vater über den Melatenfriedhof gegangen und habe ihm dann zum Beispiel gesagt, ey Vater, hier liegt übrigens auch Gisela Uhlen und er sofort, ne, zeig mal. Und dann so, also seht ihr, wie tief verwurzelt wir mit dieser Serie sind. Es ist so ein bisschen, man sagt ja heute immer so Guilty Pleasure und ich habe, weil es diese Serie angeht, die ist sowas von behäbig und sowas von boah, ne? Aber die ist, also wie ZDF-Produktion halt in 90ern und 80er Jahren waren. Aber irgendwie war auch immer faszinierend. Das hatte so eine Wholesomeness, ne? Das ist, glaube ich, so was, das Leute sich auch heute noch angucken können. Man sieht viel Wald. Man sieht einen Förster, der gegen Umweltverschmutzung kämpft. Man sieht all diese Dinge. Und Gisela Uhlen spielte dort eben die Inge Rombach, also eine Besitzerin eines Kosmetikwarengeschäfts in Augsburg. Und war da eben und ist eben auf dem Melatenfriedhof beerdigt. Und deswegen finde ich dieses Grab so spektakulär. Und was ich dann irgendwann rausgefunden habe, ist, sie hat in dieser Serie später auch noch einen Mann, mit dem sie aber im echten Leben nicht verheiratet war, aber dieser Schauspieler, Arzt und Sportler, was ich auch eine richtig geile Kombination finde, Gunther Philipp, der liegt auch da direkt neben ihr und in der Serie war er ihr lieber Ehemann Justus und ich finde es so irgendwie interessant, dass die beiden nebeneinander beerdigt worden sind. Also das Grab, was ich mir jetzt mal rausgespickt habe, bevor Diana mit dem nächsten Grab kommt. Fand ich spektakulär und konnte jetzt auch in diesem Podcast endlich mal die Serie Forsthaus Falkenau erwähnen.
Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt viel Neues über dich gelernt. Kannst du mir, also erstmal, können wir bitte eine Folge Forsthaus Falkenau zusammen gucken heute?
Ich finde das alles, also unser Guide hat ja uns auch das Grab von Dirk Bach gezeigt und hat daraufhin nochmal die Serie Lukas empfohlen. Leute, Forsthaus Falkenau, ihr findet alle 125.000 Staffeln, ich weiß nicht, wie lange es gibt. Ich glaube, die von 1989, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, bis 2013 oder so, diese Serie. Hatte dann noch einen Spin-off mit Hardy Krüger Junior, das habe ich aber nicht mehr gesehen. Ich habe das immer nur geguckt mit Christian Wolf, so heißt der Schauspieler. Genau. Findet ihr in der ZDF-Mediathek neben all diesen Schätzen, die ZDF, wisst ihr alle, die in den End-80ern geboren sind, 90er, das ZDF hat ja früher immer sehr viele Serien, immer 19:25 liefen, die auch unter der Woche, verschiedene Formate.
Diese Drombuschs oder so.
Genau, zum Beispiel die Wiecherts von nebenan. Ich heirate eine Familie. Also das ist so richtig geiler Shit, Leute.
Wenn ihr jetzt sehen könntet, wie Julius' Augen glänzen, das ist was ganz Neues, was ich hier über dich erfahre.
Ja, das ist meine Guilty Pleasure. Man redet ja nicht immer über seine Guilty Pleasures, aber das ist eine meiner Guilty Pleasures.
Ich wusste das wirklich nicht, dass das eine Leidenschaft von dir sondergleichen sein muss.
Westdeutsche Gemütlichkeit. Da kommt die sowas von raus, Leute. Westdeutsche Gemütlichkeit. Ich empfehle euch bei Forster's Falken auch wirklich, guckt nur die ersten 4 Staffeln, die so von 89 bis 90 spielen. So.
Du bist wahrscheinlich auch noch so Folge 23, der Tote am See. Das müsst ihr euch reinziehen. Das war noch richtiger Krimi.
Ja, ihr müsst euch das vorstellen. Das ist, also Martin Rombach, jetzt schweife ich voll ab, aber...
Doch, ich will darüber mehr wissen.
Okay, also der ist halt Förster und kriegt dann die Möglichkeit, ein Revier quasi zu übernehmen. Vorher arbeitet er privat in der Holzwirtschaft irgendwie, wohnt mit seiner Familie in Augsburg, seine Frau ist verstorben und dann zieht er eben in den Bayerischen Wald. Mutter Inge schlägt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen. In die Wildnis, was wollt ihr denn da? Und die Kinder haben natürlich auch gar keinen Bock, sind schon Teenies und so weiter, wollen nicht mitziehen in den Bayerischen Wald. Aber wie es ja immer so ist, ziehen dann doch mit und dann finden sie es eigentlich auch alle ganz nice da. Und er hat dann eben so 3-4 Waldarbeiter zum Beispiel unter sich. Die haben auch alle so herrlich, so heiherliche bayerische Namen. Dann der eine ist der Breitkreuz zum Beispiel und so heißen die dann. Und die leitet er dann immer eben an und versucht eben in der ganzen Serie, also es geht ja wirklich ewig, diese Serie, versucht er halt immer, und das fand ich, und das hat mich auch ein bisschen geprägt, immer gegen die Umweltverschmutzung zu kämpfen und immer dafür zu kämpfen, dass der bayerische Wald erhalten bleibt. Und das ist ja auch wirklich so typisch halt Bildungsauftrag, ne, vom Öffentlich-Rechtlichen. Aber es hat mich auch als Kind auch sehr geprägt. Man schmeißt halt keinen Müll und keine Zigaretten in den Wald. Weil da entstehen Brände, Leute. Müsst ihr aufpassen.
Ach, das fand ich jetzt sehr unterhaltsam. Ja, danke für diesen Kulturtipp. Und also ich meine, was man alles dann doch noch mitkriegt, dadurch, dass irgendjemand auf dem Melatenfriedhof begraben ist. Cool. Ne?
Ja.
Ja. Gut, ja, sehr interessant, Julius. Ich könnte weitermachen mit einem... mit einem Grab. Es liegen ja recht viele Karnevalisten auf dem Melatenfriedhof begraben. Das verwundert ja auch keinen. Auf einem der größten, oder es ist der größte Friedhof von Köln, dass da ganz viele berühmte Karnevalisten leben. Ne? Also wir haben ja schon erzählt, Willi Milowitsch, Willi Ostermann und so weiter. Also Willi Herren, alle Willis liegen da auf jeden Fall erstmal. Und es liegt da aber auch Marie-Louise Nikuta, die Motto-Queen von Köln. Und Julius, kennst du Songs von Marie-Louise Nikuta?
Ja, ich kenne, glaube ich, tatsächlich ein Lied noch, also jetzt direkt ad hoc aus dem Kopf, das ist, glaube ich, von Kölle bis zum Zuckerhut oder so. Also es gab ja irgendwann mal dieses Motto, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte das irgendwie von Kölle bis nach Rio, was auch immer. Auf jeden Fall gibt es ja diese Städtepartnerschaft auch zwischen Köln und Rio de Janeiro aufgrund des Karnevals und dazu diesen Motto-Song. Aber ich meine von Kölle bis zum Zuckerhut, irgendwie so in der Richtung, glaube ich, gibt es einen Song von ihr.
Ja. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so vertraut mit ihrem Werk. Ich glaube, ich habe die auch früher oft vertauscht oder verwechselt mit Marita Kölner, die ja, glaube ich, die Mir sind Kölsche Mädchen gesungen hat. Ne? Die habe ich auch, glaube ich, letztes Jahr bei der Lachenden Köln Arena gesehen oder dieses Jahr. Genau, aber wer Marie-Louise Nikuta nicht kennt, also die Motto-Queen des Kölner Karnevals, die hat jedes Jahr einen Song für die Karnevalssession geschrieben. Zum Beispiel, zu den berühmtesten Songs gehören Dat Ale Sofa, Kölsch, 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 Wenn die Engelscher ins Faste Love Viere, Ein paar Grosche für Is oder... Weißt du was? Wir fahren mit der Straßenbrunner Hus.
Ja, das hatte der Guide nämlich auch. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie dieses Lied heißt. Das hast du schon erwähnt. Das hatte der Guide ja auch nochmal erklärt oder erwähnt auf jeden Fall. Und was ich an diesem Grab auch spektakulär fand, sie hatte sich ja immer eine große Party vorgestellt, also gewünscht, hat er uns der Guide ja erzählt, wenn sie mal versterben sollte. Dann ist es nur leider auch 2020, glaube ich, passiert, während der Corona-Zeit.
Sie ist am 25. Februar verstorben. Und anscheinend war es da schon schon so, dass man da langsam auf den Lockdown zusteuerte, als sie verstorben ist.
Einen Tag davor war das im Prinzip, einen Tag bevor der erste Lockdown, meinte der Guide, gewesen ist, quasi die erste große landesweite. Und deswegen ist sie dann quasi nur im kleinen Kreis mit ihrer Tochter, glaube ich, und so weiter. Also die war als Beisitz, als Beiwohnende dabei. Also es war auf jeden Fall nicht die große Party, die sie sich immer gewünscht hatte. Was interessant war, ist, dass sie aber einen QR-Code auf ihrem Grab hat, wo ich scherzend meinte, dass vielleicht das jetzt der damals da der QR-Code, ihr wisst ja noch, alle mussten wir immer QR-Codes scannen, so ein QR-Code gewesen ist, aber ich schätze mal, er führt uns auf irgendeine Playlist.
Ja, genau, deswegen habe ich das Grab auch ausgewählt, weil ich das ein bisschen spektakulär fand. Ich glaube, sie ist auch nicht die einzige mit QR-Code auf dem Melaten-Friedhof, bin mir nicht sicher. Aber wenn man bei ihr den QR-Code mit dem Handy abscannt, da kommt man dann quasi zu einem, ich glaube, Video, wo man dann so Bilder von ihrem Leben sieht und darunter gelegt ist ihr Lied Los Maleve und Leve Losse. Also Leben und Leben lassen.
Ja.
Genau. Und ihre Tochter hat, glaube ich, gesagt, das war wirklich ihr Lebensmotto. Und deswegen haben sie das Lied dann ausgewählt. Genau. Marie-Louise Nikuta, Rest in Peace, Girl. Genau. Außerdem gibt es da noch einen anderen, vielleicht vom Namen her nicht ganz so bekannten, aber von den Songs her genauso bekannten Kölner, der dort begraben ist mit dem urkölschen Namen Jupp Schmitz. Mhm. Kennst du den?
Nee, erzähl mir was über Jupp Schmitz.
Der hat zum Beispiel gesungen, Wer soll das bezahlen?
Ah, okay. Mhm.
Oder auch Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Also kennt man auf jeden
Fall. Ja, die Lieder kennt man auf jeden Fall, ja.
Genau. Und der ist 1991 verstorben und in dessen Song ist ein bisschen weniger neumodisch als bei Marie-Louise Nikuta. Da sind die Noten zum Song am Aschermittwoch ist alles vorbei in den Grabstein eingemeißelt.
Ah ja, okay. Ist auf jeden Fall auch was für unsere Playlist, das wollte ich noch sagen. Lass uns auf jeden Fall ein Lied von Marie-Louise Nikuta draufpacken und auch von dem Herrn Schmidt. Fände ich sehr cool. Dann haben wir nämlich zwei Lieder und Karneval ist ja auch gar nicht mehr so weit weg.
Ja, finde ich sehr gut.
Dann machen wir das nämlich. Dann lasst euch überraschen, welche beiden das sind. Die beiden haben ja ein breites Repertoire an Songs. Marie-Louise Nikuta habe ich gerade schon mal nachgeguckt. Finden wir auf Spotify. Den anderen müssen wir mal gucken, ob wir den auch auf Spotify
auf jeden
Fall im Original finden. Im Original, nicht gecovert. Nicht gecovert.
Stimmt, hast du recht. Aber apropos unsere Playlist. Wir haben ja eine Abstimmung gemacht. Wissen wir, wie das Ergebnis war? Also wir waren uns ja nicht sicher, wie die Playlist heißen soll. Haben wir die Abstimmung gemacht?
Die Abstimmung ist erfolgt und es ist die Laufe und Verzelle Musik.
Musik?
Mhm.
Musik?
Ja.
Das stand gar nicht zur Auswahl.
Doch, das stand zur Auswahl. Die kleine Musiktour, die Fädels-Playlist und Laufe und Verzelle Musik. Es ist jetzt so wie in allen guten Podcasts, Leute. Ich werde nochmal die Story aus dem Archiv kramen,
wie
die Abstimmung nämlich erfolgt ist. Aber ich meine, ich hätte das damals komplett direkt geändert, als ihr abgestimmt habt. Vielen Dank dafür übrigens nochmal.
Okay, ich muss das nochmal nachgucken. Mir kommt das ein bisschen komisch vor, ehrlich gesagt. Laufe und Verzelle Musik, das stand auch niemals zur Auswahl.
Doch, das stand zur Auswahl.
Okay.
Egal, machen wir weiter. Ich such's raus. Mach du mal mit dem nächsten Programmpunkt weiter. Weil bei mir ist es nämlich so, ich brauche ein Mikrofon. Bei mir ist es nämlich so, dass ich mir jetzt eigentlich nur noch so, ich wollte noch ein bisschen erwähnen, wer noch so da liegt. Weil ihr müsst euch das wirklich vorstellen, es gibt unfassbar viele Gräber da und unfassbar viele bekannte Leute liegen da auch begraben. Deswegen wollte ich eigentlich nur noch mal so einen Abriss an der Stelle auf meiner Seite jetzt geben, wer da noch so liegt. Also könnte ich jetzt eben machen. Ich kann aber auch eben gucken, wer die Abstimmung jetzt erfolgt ist und du machst weiter.
Überlasse ich dir.
Okay, dann gucke ich, wie die Abstimmung erfolgt ist und wir machen hier eine kleine Pause.
So, wir haben es rausgefunden. Julius, bitte stell nochmal vor.
Also, wir hatten die Auswahl damals zwischen drei Sachen. Erstmal nochmal danke, dass ihr mitgemacht habt. Ihr habt wirklich sehr viele von euch abgestimmt. Wir hatten die Fädels-Playlist.
Laufe und Verzelle Fädels-Playlist.
Laufe und Verzelle Fädels-Playlist.
Das ist wichtig für SEO, Julius. Du weißt es doch.
SEO. Es ist wichtig. Laufe und Verzelle Fädels Playlist. Laufe und Verzelle die kleine Musiktruhe. Laufe und Verzelle die Musikbude.
Musikbude.
Das war halt die Anspielung auf Muckibude, Mann. Das hat wieder keiner von euch. Doch, ein paar haben es verstanden. 17% oder so.
Ja. Okay, also gewonnen hat?
Gewonnen hat die Fädels Playlist.
Laufe und Verzelle Fädels
Playlist. Ich danke dir für diese Richtigstellung. Okay, also genau, ab jetzt könnt ihr suchen auf Spotify oder ich glaube, das war's, nur auf Spotify.
Ist auch verlinkt und also in den Shownotes findet ihr den Link zu der Playlist von unseren Folgen. Findet ihr seit der Folge Godorf.
Okay, Ich glaube, noch so richtig viele Songs sind noch nicht da drauf, aber es wird ja jetzt immer mehr werden.
Ja, jetzt kommen ja noch wieder zwei dazu. Wir machen es eben immer so für die, die uns heute zum ersten Mal hören. Wir packen jetzt ab jede Folge immer so ein, zwei Songs auf jeden Fall drauf. Meistens machen wir, bisher haben wir immer zwei gemacht. Ich suche eins aus, Diana sucht eins aus und das kommt dann auf die Playlist. Genau, und die findet ihr immer in den Shownotes zu unseren Folgen, die ihr übrigens überall hören könnt. Bei Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music, Amazon Music, überall. Überall. Und bei Podigy, unserem Anbieter, findet ihr uns natürlich auch. Wir freuen uns über Kommentare, Likes, Abos, Glocken, alles. Alles.
Werbung Ende.
Werbung Ende.
Ich hätte jetzt nur noch zwei Kleinigkeiten. Was geben denn deine Notizen noch so her?
Ich wollte, wie gesagt, noch so ein kleines einen kleinen Roundup machen. Also wir hatten uns jetzt jeder so eine Grabstelle rausgesucht, ein oder zwei. Ich hatte jetzt die beiden Schauspieler eben vom Forsthaus Falkenau erwähnt. Es gibt halt aber wirklich noch so viele Gräber, auch so viele Kölner Berühmtheiten, die da liegen. Willi Ostermann haben wir schon erwähnt, Willi Herren hat Diana gerade schon erwähnt. Dann die ganzen bekannten Familien wie Farina beispielsweise. Das sind für alle, die es noch nicht wussten, Leute, die Kölnische Wasser quasi erfunden haben, also das Eau de Cologne. Genau. Dann haben wir Alfred Biolek, der berühmte Fernsehkoch aus den 90ern, verbinde ich auch Kindheitserinnerungen, hat meine Mutter gerne geguckt, meine Mutter hat auch das Kochbuch, eines der vielen Kochbücher gehabt von Alfred Biolek. Dann, es gibt so viele.
Was ich auch nicht wusste, Guido Westerwelle.
Guido Westerwelle wollte ich auch gerade sagen, genau. Dann hier der Besitzer der Kierdorf Autohäuser, also Kierdorf von Ford Autohäusern. Das ist auch auf der Millionenallee zu sehen. Das ist so ein, der ist dort abgebildet als Rote Funke, glaube ich. Ne? Also auf jeden Fall in seinem kompletten Anzug als Karnevalist. Karnevalisten sowieso auch ganz viele. Dann haben wir zum Beispiel auch noch ehemalige Politiker, die dort liegen. Guido Westerwelle, Günter Wischnewski, der ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt, der vor allem im Bereich der 70er Jahren Terrorbekämpfung sehr aktiv gewesen ist. Wenn ihr den mal googelt, werdet ihr sofort wissen, was ich meine. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele. Dirk Bach natürlich. Dirk Bach nicht zu vergessen, der liegt da auch mit seinem Partner zusammen. Der liegt mittlerweile neben ihm, was ich übrigens sehr cool fand, dass der eine Kiss-Abbildung quasi von der Maske von Gene Simmons auf seinem Grabstein hat. Sind beide leider viel zu früh verstorben, wie ich an ihren Todesdaten nochmal gesehen habe. Beide sehr, sehr früh gestorben schon. Genau, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele und wenn euch das auch noch mehr interessiert, Wallraff und Richards haben dort auch Grabsteine, die sind da nicht beerdigt, aber es sind solche Ehrengräber quasi, also die berühmten beiden großen Sammler, die so diese großen Sammlungen hatten in Köln, Wallraff vor allem, der war ja ein großer Sammler im 19. Jahrhundert, vor allem für alles Mögliche, der fuhr ja über die Welt und sammelte alle möglichen Artefakte und so weiter. Die Sammlung ist ja bis heute nicht komplett gesichtet, liegt ja auch noch im Kölner Stadtmuseum teilweise rum. Genau, also ihr seht schon, an Kölner Prominenz, aber auch an deutschlandweiter Prominenz liegen da sehr, sehr viele Leute, die ihr euch gerne mal angucken könnt. Mir fällt gerade noch die Gründer der Frühbrauerei beispielsweise ein, die haben wir uns auch angeguckt. Der Erfinder des Otto-Motors liegt dort auch. Der erste Vorsitzende der Gewerkschaften nach dem Zweiten Weltkrieg, Hans Böckler, liegt dort auch. Also ihr merkt schon, sehr, sehr, sehr viele Leute. Genau, auf dem Melatenfriedhof.
Die Trimborns.
Die Trimborns, eine der schönsten Haltestellen, ist nach ihnen benannt. ich darf sie oft nach meiner Reise zur Arbeit betrachten, denke mir jedes Mal wieder, how lost can Köln be? So, aber am Trimborn siehst du es dann immer wieder. Ist eine sehr reiche Familie allerdings, deswegen finde ich witzig, dass genauso gerade diese Haltestelle nach dem benannt wurde. Aber man kann ja nie wissen, was aus Haltestellen wird. Ihr seht schon dabei, dass ich jetzt auch ein bisschen ins Stottern gerate. Ich werde deswegen auch jetzt aufhören. Aber ihr seht, es gibt eine Map to the Stars, würde ich sie fast mal nennen. Ihr findet sie beim Melatenfriedhof auf der Seite. Und dort könnt ihr einfach mal gucken, wer da so liegt. Und ihr werdet, glaube ich, wie wir. Ich bin immer noch überrascht, wenn man darüber läuft, wer da so alles liegt.
Ja. Ich fand am Melatenfriedhof finde ganz schön, das hat auch unser Guide gesagt, dass da quasi diese Gestaltung des Friedhofs auch so ein bisschen ein Gedanke ist, der irgendwann neu aufkam, nämlich nicht, dass ein Friedhof was ist, wo man sich gruselt und unbehaglich fühlt und ganz schnell wieder wegrennt, sondern wo man eben auch so wie so ein kleines Naherholungsgebiet hat, ne, mit ganz vielen verschiedenen Baumarten und Bänken zum Verweilen. Das Thema Bänke ist ja auch nochmal gerade ein brisantes Thema. auf dem Melatenfriedhof, aber dazu haben wir, glaube ich, in der letzten Folge mehr erzählt, und jeder, der in Köln wohnt, hat es ja auch wirklich zum Erbrechen gehört die letzten Wochen. Ja. Die Bank von Dirk Bach ist übrigens mittlerweile wieder aufgetaucht und steht jetzt aber nicht mehr an seinem Grab, sondern steht jetzt wohl, so erzählte uns der Guide, in der Nähe vom Rathenauplatz an einem kleinen Theater, in dem Dirk Bach auch gespielt hat. Genau. Auf jeden Fall quasi die Gestaltung des Melatenfriedhofs lädt zum Verweilen ein, und so ist es ja auch in einigen anderen Ländern. Ich glaube, in Frankreich macht man es auch oft so, ne? Da, es gibt ja teilweise Länder, da picknicken die Leute auf Friedhöfen und so, ne?
Gibt es ja auf dem Melatenfriedhof auch, also aus der Sinti- und Roma-Community gibt es dort auch Gräber, und die machen das zum Beispiel ja auch, dass die dort dann grillen und richtige Picknicks veranstalten. Ja. Das ist auch zum Beispiel von der Stadt genehmigt, dann, also ihr seht schon, man ist da sehr offen.
Das ist sehr ungewöhnlich auch, dass die Stadt das genehmigt, ne? Dass die da mit ihren Grills kommen und auf den Gräbern, also auf ihren eigenen Gräbern natürlich, ne, auf den Gräbern der Angehörigen grillen. Das hätte ich niemals gedacht, dass die Stadt Köln, die ja sonst immer so einen Stock im Arsch hat, das erlaubt.
Ich finde es aber sehr gut, dass die Stadt das da macht, weil ich meine, nichts ist so hart wie der Tod, und nichts ist so, er hat auch so eine harte Endlichkeit. Deswegen finde ich, dass man da so eine Offenheit auf jeden Fall hat und das auch präsentiert, finde ich, ist von der Stadt auf jeden Fall gut gemacht. Also dauert das viel, so belobte Köln ist so offen und tolerant, dort wird es ja wirklich mal aktiv gelebt und auch aktiv gezeigt. Und da macht die Stadt ja dann doch ihrem, sage ich mal, Branding dann doch in der Beziehung mal alle Ehre und macht es ja richtig, weil ich finde, jeder sollte seinen Toten gedenken, wie er es möchte, solange er keinem anderen damit schadet und keinem anderen damit stört. Und das ist ja nicht der Fall. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass man dort eben in allen Bereichen auch seinen Toten gedenken kann, wie man es eben gerne möchte.
Ja, das ist doch eigentlich schon fast ein richtig nettes Schlusswort, ja, oder? Ja, finde ich auch. Also diese Folge erhebt natürlich nicht mal im Ansatz einen Anspruch auf Vollständigkeit. Und vielleicht sollte ich es auch nochmal erwähnen, weil wir dafür ja manchmal Shitstorms bekommen.
Naja, Shitstorms ist zu viel.
Ja, also aber meckernde Hörerinnen und Hörer.
Wir kriegen manchmal Kommentare, ja.
Selten, aber es passiert. Deswegen will ich es immer erwähnen, wie wir es ja in fast jeder Folge erwähnen. Also schreibt das jetzt nicht in eure Geschichtsbücher, was wir euch hier alles erzählt haben. Wir waren jetzt sehr sorgfältig in dieser Folge mal mit der Recherche und haben wirklich geguckt, dass das alles Hand und Fuß hat. Aber das bedeutet nicht, dass das das gesprochene Gesetz ist. Ja. Also wenn ihr das irgendwie weiterverbreiten wollt, was wir euch hier erzählt haben, und ihr wollt auf Nummer sicher gehen, lest es doch nochmal selbst nach. Es gibt verschiedenste Quellen. Also es gibt noch einfach richtig, richtig, richtig viel weiteres über den Melatenfriedhof zu lernen und zu erzählen. Man ist, glaube ich, niemals so richtig fertig damit. Das finde ich irgendwie auch ganz cool daran. Und deswegen gibt es zu Recht auch ganz viele Anbieter mit unterschiedlichsten Führungen. Ich will auf jeden Fall nochmal eine machen irgendwann. Also diese erste war ja schon sehr, sehr nett als Auftakt. Ich hoffe auch, der Guide ist jetzt nicht zu schlecht bei mir weggekommen, weil es ist jetzt wirklich nicht so, als ob das eine schlechte Führung gewesen wäre. Ich glaube halt, ich hätte ein bisschen mehr Spaß an so einer, mit so einem richtig Kölschen, der so mit ein bisschen mehr Humor da dran geht. Ich glaube, das wäre einfach ein bisschen mehr für mich. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine Führung machen, und ich kann euch das auch nur sehr ans Herz legen.
Absolut, ich kann mich da Diana nur anschließen. Bei mir war es jetzt schon die dritte Führung, aber ihr seht, ich habe auch schon 3 Führungen gemacht, immer mit ein paar Jahren Abstand. Genau, aber es gibt da eben was für jeden Geschmack. Ich fand es nicht schlecht, weil es eben sehr konventionell war und auch so erinnert mich an so eine klassische Museumsführung. Deswegen fand ich, hat das gut gemacht. Ich glaube, meinem Vater hat das auch deswegen ganz gut gefallen. Ich glaube, dem hätte jetzt so ein launiger Kölner nicht so zugesagt. Ich glaube, der fand dann sowas besser zum Beispiel. Aber es ist immer Geschmackssache, und ihr findet das eben auch auf den verschiedenen Seiten, auch unter den verschiedenen Motti. Also da könnt ihr einfach gucken, was euch da am meisten zusagt. Ne? Eben, es gibt auch Führungen zum Beispiel, die sind komplett ob Kölsch, habe ich ja auch schon mal eine gemacht. Das ist dann auch wieder ein bisschen anders. Ne? Und das ist natürlich dann auch immer von jedem der persönliche Geschmack. Will man es ein bisschen, sagen wir mal, serious, oder will man es ein bisschen lustig oder was auch immer. Ne? Das kann man ja auch ein bisschen davon ableiten, welches Motto man sich da auswählt. Ich würde auch sagen, man ist mit dem Melatenfriedhof nie ganz zu Ende. Es ist auch für alle, die das Ganze jetzt, Gräber und Kultur und Totenbestattung und so, nicht so das Ding ist. Man kann da auch wirklich das krass, krass ausblenden, das kann ich euch wirklich sagen, und einfach da spazieren gehen und sich an der Natur erfreuen, weil nirgendwo in Köln gibt es, glaube ich, so einen diversen Baumbestand alleine wie auf dem Melatenfriedhof. Und gerade wer die laute Aachener Straße zum Beispiel kennt oder auch das trubelige Ehrenfeld, was ja auch an dem Melatenfriedhof grenzt, das ist ein Ort der Ruhe, und dort kann man auch zur Ruhe kommen, wenn man sich selbst nämlich auch nur eine Bank in die Sonne setzt und auch das ein- und ausblendet, dass da, also wenn man dafür jetzt sich nicht so gewinnen kann, dass da eben Tote beerdigt worden sind.
Und im Sommer auch ein schattiges Plätzchen, eben aufgrund der Bäume.
Ja, und auch wenn man teilweise wirklich von der Aachener Straße direkt nur durch die Mauer durchgeht, man hat auch an heißen Sommertagen direkt das Gefühl, boah, hier sind es wirklich 2-3 Grad sofort weniger. Ne? Und es ist auch sofort eine Ruhe, die einen irgendwie umgibt und die ist auch manchmal sehr schön und kann einen ja auch manchmal ein bisschen runterkühlen im trubeligen Großstadtbetrieb. Den wir alle lieben, aber der auch manchmal auch nerven kann, kurz.
Ist richtig. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss dieser Folge.
Yes.
Wie geht's denn weiter bei Laufe und Verzelle? Jetzt wissen wir das schon.
Gute Frage.
Wir haben ja jetzt noch verschiedenste Sachen offen. Also beim letzten Mal haben wir ja Altstadt Nord gezogen. Also wirklich Heumarkt, Dom, alles Mögliche, was da in der Gegend ist. Mhm. Ich muss sagen, mich bedrückt das ein bisschen, dass wir das. Also ich finde, das ist so viel Pressure, weil ich mir denke, das muss man halt vernünftig aufziehen. Und ich weiß gar nicht, wann wir das schaffen wollen. Momentan ist es halt... Weiß ich auch nicht. Also ihr merkt ja, die Folgen kommen jetzt ein bisschen seltener bei uns, obwohl wir uns immer noch Mühe geben und das Projekt auch immer noch sehr lieben und das ist ja auch nicht eingeschlafen. Aber dieses Riesenprojekt von dieser Altstadtfolge, ja, ich weiß auch nicht, das bereitet mir irgendwie Kopfzerbrechen, weil ich nicht weiß, wie wir das am besten aufziehen. Dann haben wir auch immer noch seit 100.000 Jahren die verdammte Warnerheide.
Wir haben ja nicht Warnerheide. Das haben wir letztes Mal noch festgestellt. Aber das führt jetzt zu weit. Ich glaube, wir müssten mal mit der Altstadtfolge anfangen. Und somit das ist mein Aufruf an der Stelle und dann höre ich auch auf zu reden, glaube ich, für heute, Leute. Seid ihr da draußen und seid ihr Stadtführer oder Stadtführerin, meldet euch gerne mal bei uns. Ich fände es nämlich da nochmal super, ein Update überhaupt zu kriegen über die Altstadt. Also gerade über den Bereich Altstadt und Dom und so weiter. Dass man sich da auch einfach nochmal auffrischt. Und wenn ihr Bock habt, auch euch vors Mikrofon beispielsweise zu stellen und auch da mit uns drüber zu plaudern in einer Interviewform, meldet euch da auch sehr gerne. Dann könnte ich mir das nämlich super vorstellen für die Altstadt-Nord-Folge. Das ist was ich dazu sagen will. Warn haben wir letztes Mal nochmal gegoogelt. Ist ein ziemlich langweiliger Stadtteil. Die Warner Heide gehört noch nicht mal dazu, sondern die ist nochmal gesondert. Deswegen müssen wir mal gucken, wann wir das irgendwann abfrühstücken. Vielleicht ziehen wir auch nochmal irgendwann was und machen noch was dazwischen. Oder reden wir demnächst über Weihnachtsmärkte. I don't know. Aber mein Aufruf vielleicht noch an alle, die sich gut auskennen mit der Altstadt und auch Stadtführer oder irgendwas in der Richtung machen und Bock haben, mit uns zu labern, meldet euch. Das können wir nämlich auch gerne in diese Folge integrieren. Ich denke mal, das werden mehrere Folgen werden. 3 bis 4 Folgen werden es bestimmt, weil alleine über den Dom macht man eine Folge, alleine über die Altstadt macht man eine Folge und hat man noch nicht alles erzählt.
Ja. Vielleicht machen wir mal so einen kleinen Aufruf in unseren Insta-Stories. Da folgen uns ja auch einige Stadtführer. Ja. Und vielleicht kommt man ja auch da zu einem guten Deal. Ne? Also meldet euch, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Und damit kommen wir jetzt wirklich zum Abschluss. Ich wünsche uns noch einen schönen Tag und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Julius, das Schlusswort liegt diesmal bei dir.
Ich mache es so kurz wie Diana sonst immer. Tschüss, gehabt euch wohl und liked uns überall, wo ihr uns liken könnt. Wir haben euch lieb. Bis dann. Ciao.